Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Bis Ende Februar läuft im Wiener Filmmuseum eine Retrospektive zum 50. Todestag von Luchino Visconti, einem der bedeutendsten Filmregisseure des 20. Jahrhunderts, der gleichzeitig auch Musikgeschichte geschrieben hat. Und zwar auf unterschiedliche Art und Weise, nicht nur als Opernregisseur. Willkommen im Musiksalon. Mit einem legendären Luftsprung hat Leonard Bernstein 1966 den Einsatz zu Verdis Falstaff gegeben. Dietrich Fischer-Dieskau sang den Titelhelden und inszeniert hat Luchino Visconti. Die Premiere dieser Produktion hat also nicht nur das Debüt des Dirigentenstars Bernstein markiert in Wien, sondern auch einen der bedeutendsten Filmregisseure seiner Zeit an die Staatsoper gebracht. Gleichzeitig hat man Visconti im damals neuen Filmmuseum eine Retrospektive gewidmet, die viel beachtet worden ist. Mit Bernstein war Visconti schon seit längerem bekannt. An der Mailänder Scala haben die beiden wiederholt zusammengearbeitet, vor allem für eine Produktion mit der Primadonna Assoluta Maria Callas auf ihrem Weg zur Neuentdeckung des großen Belcanto-Repertoires, das ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich ziemlich verschüttet gewesen ist. Die Callas, Bernstein und Visconti, das war ein Künstlergespann, das neue Maßstäbe für das Musiktheater gesetzt hat. Eine solche wohl austarierte Melange aus hochkarätiger musikalischer Durchgestaltung und entsprechender szenischer Feinarbeit, die hat man im Opernbereich zuvor nie erlebt gehabt. Die Callas, heute eine Legende auch als Darstellerin, sie hat wiederholt erklärt, wie viel sie der Arbeit mit Luchino Visconti verdankt hat. Er hat mir beigebracht, so hat sie erzählt, wie ich mich auf der Bühne bewegen sollte. Je weniger Bewegung, die nicht unmittelbar aus der Musik abgeleitet war, desto besser. Leonard Bernstein hat damals übrigens für die Diva anlässlich ihrer pionierhaften Beschäftigung mit dem zuvor, wie gesagt, sehr vernachlässigten großen Belcanto-Repertoire eigene Koloraturen und Verzierungen komponiert, die die Callas natürlich mit höchstem Geschmack und selbstverständlich mit höchster Bravour ausgeführt hat. Dergleichen war in jeder Hinsicht unerhört. Und das hat während der Premiere der Nachtwandlerin von Vincenzo Bellini in der Mailänder Scala für eine wahrhaft explosive Stimmung gesorgt.
Thank you.
da ist das Publikum förmlich ausgerastet. In Mailand, La Sonnambula mit der Callas, Dirigent und Arrangeur der Koloraturen und Verzierungen, Leonard Bernstein. Die Inszenierung stammte von Luchino Visconti, einem Spross der uralten Mailänder Adelsdynastie. Die Beschäftigung mit der Oper war für ihn sozusagen das Selbstverständlichste von der Welt. Luchino war von Kindesbeinen an mit den Werken Rossinis, Verdis und Puccinis vertraut. Entsprechend selbstverständlich war für ihn der Einsatz melodramatischer Musik auch dann in seinen Filmen. Oft durchziehen berühmte Arien oder Instrumentalstücke aus Opern ganze Filme. Zwar hat er immer wieder mit Filmmusikkomponisten wie Nino Rota zusammengearbeitet, aber die waren sich nicht zu schade, für ihn auch Klassiker, also Romantiker wie Verdis Traviata zu arrangieren oder auch in den Archiven nach unbekannten Stücken großer Meister zu suchen, die zu Viscontis musikalischen Vorstellungen für seine Filme gepasst haben. Das überrascht dann manchmal auch Musikkenner, wenn sie zum ersten Mal einen Visconti-Film sehen, in dem sie noch etwas entdecken können von Verdi oder Wagner. Und dann, wie gesagt, Fragmente aus berühmten Opern. Im Innocente kommt es zu einer entscheidenden Begegnung, während gerade Glucks Orpheus sein »Ach, ich habe sie verloren« anstimmt. Und Passagen aus dem Liebestrank von Donizetti durchziehen Bellissima. Für den vielleicht artifiziellsten seiner Filme, »Weiße Nächte« nach Dostojewski, das ist eine Arbeit, bei der sich Visconti sehr weit von seiner neorealistischen Ästhetik, für die er berühmt geworden war, entfernt hat. Da hat Nino Rota dann tatsächlich eine neue Komposition geschaffen. Nino Rotas Musik zu den Weißen Nächten. Dergleichen stellte im Schaffen Luchino Viscontis eher die Ausnahme dar. Dank der lebenslangen Beschäftigung mit klassischer Musik und nicht zuletzt mit der Oper war dieser Regisseur natürlich mit Mozarts Figaros Hochzeit vertraut, als er 1946 daran ging, die Vorlage zu dieser Oper, Beaumarchais La Folle Journée, fürs Theater zu inszenieren. Bis dahin war er für die Bühnen vor allem als Ausstatter tätig gewesen. Er hatte Bühnenbilder und Kostüme entworfen. Diesmal inszenierte er, und dass in dieser Schauspielvorlage zur vergleichsweise gemäßigten Mozart-Oper die politische Dimension der Auflehnung des dritten Standes gegen den Adel geradezu brisante Formen annimmt, das kam dem Mann aus hochadeligem Hause geradezu entgegen in diesem Zeitpunkt seiner Karriere. Visconti war anfänglich durchaus ein Bewunderer des italienischen Faschismus unter Mussolini gewesen. Er hatte sich aber durch die Zusammenarbeit mit dem Filmgroßmeister Jean Renoir, dessen Assistent er eine Zeit lang gewesen ist, zum engagierten Parteigänger der Kommunisten gewandelt. Seinen feudalen Lebensstil hat Visconti deshalb nie aufgegeben. In Italien um die Mitte des 20. Jahrhunderts hat man das kaum als widersprüchlich empfunden. Es finden sich ja auch im Oeuvre-Katalog des Filmemachers Visconti realistische Sozialkritik in einem außergewöhnlichen Fall von La Terra Trema, sogar von Laiendarstellern verkörpert, neben ästhetischen, schönheitstrunkenen Historienbildern. Und jedenfalls findet sich die bittere Armut eines Fischerdorfs ebenso detailverliebt, versessen abgebildet wie das Interieur eines sizilianischen Herrenhauses. Für diesen Handwerker war selbstverständlich, dass optische und akustische Komponenten seiner Werke vollkommen miteinander harmonieren mussten. Mitte der 60er Jahre hat Luchino Visconti einen Film fertiggestellt, der von den Kinorezensenten nicht besonders hoch bewertet wurde, der aber für die Betrachtung der musikalischen Elemente in der Kunst dieses Regisseurs besonders interessant ist. Vaghe Stelle dell'Orsa heißt das Original, Sandra, die Triebhafte, hieß es in Deutschland und in den englischsprachigen Landen. Dieser Film, wiederum in Schwarz-Weiß gedreht, versucht irgendwie die Quadratur des Kreises in Viscontis bildlicher Ästhetik. Es geht da um die Anverwandlung der antiken Elektra-Tragödie, um einen Befreiungsschlag, der schmerzhaft die Einsamkeit des Individuums dokumentiert. Aber es geht auch um den Verfall der Gesellschaft, um die Morbidezza des Lebens der Reichen und Schönen vor dem Hintergrund des unausweichlichen Zerfalls der Kultur und der Zivilisation. Die großen Themen, mit denen sich Visconti zeitlebens beschäftigt hat und die er immer versucht hat, in einer ganz eigenen, letztendlich der Schönheit geweihten Ästhetik einzufangen. Durch diesen Film zieht sich wie ein Leitmotiv das Prälude aus einem dreiteiligen Klavierzyklus von César Franck, Prälude, Choral und Fuge. Die Musik ist immer präsent, vor allem dann, wenn die Hauptfigur von Claudia Cardinale gespielt, von ihren Erinnerungen geplagt und eingeholt wird, wenn sie versucht, in die eigene Vergangenheit, in die Vergangenheit ihrer Familie und ihres eigenen Seelenlebens vorzudringen. Die Musik nimmt den Zuschauer auf diesem Weg mit.
Thank you.
zu den wichtigsten musikalischen Wegbegleitern Viscontis zählte neben dem Komponisten Nino Rota und Franco Mannino der bedeutende italienische Dirigentenausbildner Franco Ferrara. Er hat für den Soundtrack von Senso, einem im österreichisch besetzten Venedig zur Zeit des Risorgimento angesiedelten Melodram, Musik aus den ersten beiden Sätzen von Anton Bruckners 7. Symphonie arrangiert. Die Verbindung von Bild und Ton ist hier von beeindruckender Sensibilität. Wenn die Hauptdarstellerin über die Brücken Venedigs schwebt, dann stimmt ihre Bewegung auf atemberaubende Weise mit der Wölbung von Bruckners Melodiebögen überein. Bruckner in Venedig, Marke Luchino Visconti. Die berühmteste Anverwandlung symphonischer Musik für filmische Zwecke bei diesem Regisseur ist gewiss die Verwendung von Ausschnitten aus Gustav Mahlers 5. Symphonie Im Tod in Venedig. Also noch einmal ein Streifen, der in Venedig angesiedelt ist, diesmal nach der Novelle von Thomas Mann. Der Dichter war übrigens über eine mögliche Zusammenarbeit mit dem damals schon ikonischen Filmemacher höchst erfreut. Er begrüßte Viscontis Projekt aus seiner Novelle Mario und der Zauberer eine Ballettoper zu machen. Visconti hat davor geschwebt, eine neue freie Form von Musiktheater, in dem Tanz, Schauspiel und Gesang fließend ineinander greifen sollten. Das Stück ist tatsächlich realisiert worden. Leonid Mersin war der Choreograf und Franco Mannino schuf die Musik. Aber die Mailänder Scala hat den Premierentermin so verschleppt, dass der Dichter die Aufführung nicht mehr erlebt hat. Es wäre auch interessant zu wissen, was Thomas Mann zu der Verfilmung von Tod in Venedig gesagt hätte. Das ist eines der üppigen, bildmächtigen Spätwerke von Visconti. Ein cineastisches Gesamtkunstwerk, das auf gewisse Weise sogar die musikalische Interpretationsgeschichte beeinflusst hat. Mahler war damals, am Beginn der 70er Jahre, ja noch nicht so fest verankert in den Spielplänen. Es war die Zeit, als Dirigenten wie Raphael Kubelik und Leonard Bernstein daran gegangen sind, das Gesamtwerk von Mahler zu erarbeiten, auch für Schallplatten und in den Konzertsälen. Nun wurde das Adagietto, der 4. Satz der 5. Symphonie von Mahler, durch die Verwendung durch Visconti zu einem ikonischen Musikstück. Plötzlich hörte die ganze Welt diese Musik und sie hörte sie eigentlich falsch. Denn, wie wir von Willem Mengelberg, der Maler, gut gekannt hat, wissen, diese Musik ist eigentlich ein tönender Liebesbrief an des Komponisten spätere Gattin Alma Schindler. Durch die Verwendung im Tod in Venedig war diese Musik aber für die ganze Welt nicht mit Liebe, sondern mit dem Tod verbunden. Das hatte erstaunliche Folgen. In frühen Aufnahmen dieser Mahler-Symphonie, etwa durch Mahlers Assistenten und Vertrauten Bruno Walter, da dauert diese Musik etwa 7 bis 7,5 Minuten, genauso lang wie Mahler selbst als sein eigener Dirigent für diese Musik gebraucht hat. Nach dem Tod in Venedig sind die Aufführungen dieses Adagettos immer langsamer geworden und auf dem Höhepunkt dieser retardierenden Exegese brauchte etwa Bernhard Haitink mit den Berliner Philharmonikern ziemlich genau doppelt so lang wie das Vorbild Bruno Walter. Thank you. an den Dimensionen großer romantischer Symphonien hat sich Visconti auch als Drehbuchautor, als Architekt seiner Szenarien orientiert, hat man zumindest das Gefühl. Schon in frühen Filmen, wie dem schon erwähnten Senso, wo Bruckners Siebente den Soundtrack bildet, arbeitet er mit langen, ausgreifenden Szenen und die ungemein sensible Schilderung des Kulturverfalls im Leopard nach Tomasi di Lampedusa mündet in eine gigantische, wohl mindestens eine halbe Stunde lang dauernde Ballszene, in der sich die alten Formen sukzessive aufzulösen scheinen. Die scheinbar exzessive Suche nach Schönheit, die die Filme dieses Regisseurs auszeichnet, hat ihm des Öfteren Kritik, vor allem aus dem fortschrittlichen linken Lager, dem er ja politisch angehörte, eingetragen. Und doch, hellsichtigere Zeitgenossen haben dieses Urteil hinterfragt. Nicht zuletzt Viscontis Freund, der ebenfalls kommunistisch orientierte Komponist Hans Werner Henze, der in einem Essay über den Regisseur die Frage stellt, ob nicht seine Perfektion, sein Raffinement nicht nur die Gaben eines großen Talents sind, keine ihm leicht zufallenden Gesten, sondern Ergebnisse von Kämpfen, Siege über den Verfall, über die Unbeständigkeit, die groteske Kulturlosigkeit unserer Epoche. Die Schönheit des Untergangs, die Visconti des Öfteren beschworen hat, die kulminiert in seinem Schaffen wahrscheinlich in einem seiner spätesten Filme, in Ludwig, die filmische Biografie oder sagen wir besser Seelenanalyse von Ludwig II. Von Bayern mit Helmut Berger in der Titelrolle. Und hier ist es natürlich die Musik des Favoriten des Königs, Richard Wagner, die den Filmsoundtrack dominiert. Ein Soundtrack, den wiederum Franco Manino für den Filmregisseur erarbeitet hat. Manino, der auch ein brillanter Pianist gewesen ist, hat zu diesem Zweck auch den meisten Musikfreunden und Wagnerianern völlig unbekanntes kleines Klavierstück aus der Feder des Bayreuthers entdeckt. Da im Ludwig-Film im Übrigen sehr viel aus Tristan und Isolde zitiert wird, hält man dieses kleine Klavierstück, in dem die Tristan-Harmonien sozusagen vorweggenommen scheinen, für ein Konstrukt des Filmmusikschöpfers. In Wahrheit ist es originaler Wagner, den man hier im Kino entdecken kann.
Thank you.
Eine Elegie von Richard Wagner. Berühmt geworden dank ihrer Verwendung im Ludwig-Film. Sie stand am Ende unseres kleinen musikalischen Porträts des großen Regisseurs Luchino Visconti. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.